Previously.
Guten Abend, hier sind
Lola Loop,
Irmgard Lumpini
und Miss Goldie mit
Previously,
dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen und ihr bald auch.
Diesmal
feiern wir in Boardwalk Empire die Durchsetzung des Frauenwahlrechts im Jahr 1920,
betrachten die gesplitteten Persönlichkeiten bei United States of Terror
und Renegades in Outer Space, Firefly und der US-amerikanische Frontier-Mythos.
Boardwalk Empire, the sky is the limit.
Who is he?
A mayor?
He's the county treasurer, but he lives like a pharaoh. The entire 8th floor of the Ritz.
All at the public's expense.
Grand furniture, crystal vases, oil paintings, tailored suits.
Drives a Rolls Royce, too. At least his chauffeur does.
He's corrupt as the day is long. And I'm not just talking about a little graft. There isn't a single business he doesn't get a piece of.
He's got the entire town paying off. And that's just the tip of the iceberg.
No more bets.
Casinos. Whorehouses. He even owns a wire service for the racing results.
White shadow in the fifth.
And alcohol? It hasn't slowed down a bit. There's hardly a bar or restaurant where you can't get a drink.
It's practically out in the open.
You went down to Atlantic City following Arnold Rothstein. What about him?
Frankly, sir, I'm beginning to think Nucky Thompson is the bigger fish.
Nucky Thompson ist die zentrale Figur in HBOs Boardwalk Empire, Schatzmeister der Stadt Atlantic City mit hohem Einfluss auf das organisierte Verbrechen und die republikanische Politik. Er erhält Anteile aus allen Geschäften der Stadt, den Hotels, dem Glücksspiel, den Bordellen. Und er verteilt großzügig an diejenigen, die sich hilfesuchend an ihn wenden. Hierfür kann er als Gegenleistung auf deren Unterstützung zum Beispiel im Wahlkampf für die Republikanische Partei zählen. Die Figur des Nucky Thompson, gespielt von Steve Buscemi, ist im realen Nucky Johnson nachempfunden. Diese regierte die Amüsierstadt Atlantic City über 3 Jahrzehnte, bis er 1941 wegen Steuerhinterziehung zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt wird. Er ist der Herrscher über den Boardwalk, jener berühmten Strandpromenade, an der Hotels, Theater, Kinos, Bars und Restaurants aufgereiht waren.
In den ersten 5 Minuten der ersten Episode sehen wir Nucky Thompson eine Rede vor der Women's Temperance League halten, eine Frauenvereinigung, die für Alkoholverbot und Frauenwahlrecht kämpft. Die Serie beginnt am Vorabend des 17. Januar 1920, dem Tag, an dem die Prohibitionsgesetze in Kraft treten. Der Alkoholschmuggel wird von nun an noch mehr Geld in Nuckys Kasse spülen.
Die Prohibition in den Vereinigten Staaten von Amerika war das landesweite Verbot von Herstellung, Transport und Verkauf von Alkohol zwischen 1919 und 1933. Der erhebliche Druck der Enthaltungsbewegung sorgte dafür, dass der Volstead Act den Kongress trotz des Vetos von Präsident Woodrow Wilson passierte. Die illegale Produktion und Verbreitung von Alkohol konnte allerdings unmöglich unterbunden werden. Allein in New York wurde in bis zu 30.000 Speakeasies, also Flüsterkneipen, illegal hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt.
Die bewaffneten und auf der Straße ausgetragenen Bandenkämpfe um die Geschäftsanteile sorgten für eine zunehmende Kritik am Alkoholverbot, sodass die Prohibition im Februar 1933 schließlich wieder aufgehoben wurde. Die Strukturen des organisierten Verbrechens blieben jedoch bestehen und verlegten sich auf den Handel mit anderen illegalen Betäubungsmitteln wie Opium.
Die Enthaltungsbewegung wurde maßgeblich von Frauen mitgetragen, insbesondere der Women's Christian Temperance Union. Der Hintergrund hierfür war der übermäßige Alkoholkonsum der arbeitenden Bevölkerung. Die Einführung des industriell produzierten Branntweines hatte zu Elendsalkoholismus, insbesondere in den einkommensschwachen Schichten, geführt. Frauen und Kinder waren oftmals der Gewalt ihrer alkoholisierten Männer und Väter ausgesetzt. Wenn diese außerdem den kompletten Lohn in Alkohol umgesetzt hatten, blieb nichts für die Ernährung der Familie.
Nucky Thompson profitiert vom Alkoholschmuggel und wirbt gleichzeitig für das Frauenwahlrecht, anders als andere republikanische Politiker, denn, so Nucky, A vote is a vote. Vergleichsweise viele Frauen spielen in Boardwalk Empire eine wichtige Rolle, was für das Gangsterfilmgenre als durchaus ungewöhnlich bezeichnet werden kann. Im Zentrum des Geschehens steht die irische Migrantin Margaret Schroeder, ebenfalls eine Verfechterin des Frauenwahlrechts.
Mrs. Margaret Schroeder.
Mrs. Schroeder, ma'am.
A pleasure, I'm sure.
May I get you a drink? Whiskey, gin?
Thank you, no, I don't drink.
Mrs. Schroeder is a member of the Women's Temperance League.
Oh. Fine organization.
It is.
Well, I guess I stepped in it, huh?
You're not a suffragette, Colton.
Not officially, at least.
Ah, another one, eh?
I come from a country where women already have the right to vote. In fact, in most civilized countries, women are afforded that privilege.
Well, in this country, we're simply trying to protect women from the hard truths of life.
By denying them the right to take a meaningful part in it.
It's a shame you see it that way.
Oh, it isn't just me, sir. It's most women who'd like the right to vote.
Margaret sieht sich bald vor die Wahl gestellt, mit der Frauenvereinigung gegen Nuckys Welt der Korruption zu kämpfen oder das luxuriöse und aufregende Leben zu genießen, welches ihr die Beziehung zu Nucky ermöglicht. Eine andere interessante Frauenfigur ist Angela, eine Künstlerin, deren unabhängiges Leben sich ändert, als Jimmy, der Vater ihres Sohnes, mit dem sie nicht verheiratet ist, aus dem Ersten Weltkrieg zurückkehrt. Ihre Liebesbeziehung zu Mary hat unter diesen Umständen keine Chance, was wir zutiefst bedauern, wie auch die nicht stattgefundene Flucht der beiden nach Paris. In unserer Fantasie haben wir die beiden schon in den Literatursalons und Cafés der Left Bank die Bekanntschaft von Gertrude Stein, Selma Wood, Alice B. Toklas und Juna Barnes machen sehen.
Der 1854 gegründete Kurort Atlantic City im Bundesstaat New Jersey entwickelte sich schnell zu einem beliebten Ferienresort. Während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts besuchten jährlich 10 Millionen Menschen die Stadt. Atlantic City hatte die größten Hotels und die größte Strandpromenade der Welt. Der Historiker Brian Simon beschreibt Atlantic City in seinem Buch Boardwalk Dreams, Atlantic City and the Fate of Urban America als die erste Stadt, die aus dem Nichts errichtet wurde und ausschließlich der Produktion und dem öffentlichen Konsum von Unterhaltung diente.
Brian analysiert außerdem, dass die ethnische Segregation eine entscheidende Rolle für das Urlaubserlebnis spielte. Die weißen Mittelklassebesucher ließen sich von unterbezahlten Afroamerikanern in fahrbaren Korbstühlen den Boardwalk rauf und runter schieben. Einen schwarzen Bediensteten zu haben, und sei es nur für eine Stunde, gab den weißen Besuchern das Gefühl, etwas Besseres zu sein. Atlantic City diente als Bühne für diese öffentliche Performance der angeblichen ethnischen Überlegenheit, der Nivellierung von Klassenunterschieden und des sozialen Aufstieges und war genau deshalb zwischen 1915 und 1965 so beliebt.
Afroamerikanische Touristen waren vom Flanieren auf dem Boardwalk ausgeschlossen und badeten an einem separaten Strand. Dies änderte sich erst mit der Bürgerrechtsbewegung. Straßenecken, Hotellobbys, Bars und Kinos waren nun auch für Schwarze zugänglich. Darauf reagierte die weiße Mittelklasse mit Flucht in separate Vororte, Einkaufszentren und Themenparks, wie zum Beispiel Disney World. Weiße Mittelklasse-Touristen kehrten erst nach Atlantic City zurück, als 1978 das erste von 12 Casinos öffnete. Allerdings verbrachten sie ihre Zeit ausschließlich in der stark bewachten, hermetisch abgeschlossenen Glitzerwelt der Casinos. Die heruntergekommenen Häuser, die mit Brettern verschlagenen geschlossenen Geschäfte und die armen afroamerikanischen Wohnquartiere bekamen sie nicht zu Gesicht.
Die Spielindustrie hat Atlantic City trotz Jobs und Steuern nicht retten können. Die Bevölkerungszahl hat sich inzwischen halbiert und die aktuelle Wirtschaftskrise hat die Stadt hart getroffen. Die Umsätze der Casinos sanken ins Bodenlose, tausende Jobs gingen verloren. Zudem haben in Pennsylvania, New York und Massachusetts rivalisierende Casinos eröffnet. United States of Terror. Wir spielen alle viele Rollen. An diese wirklich zu glauben, macht es einfacher. Die Pilotfolge hält sich nicht mit Erklärung oder Einführung auf. Eine weiße Frau, Ende 30, Anfang 40, sitzt verzweifelt vor einer Kamera und versichert sich ihrer Identität. Ich bin Terror. Wenig später sehen wir, wie ein Rucken ihres Kopfes eine innere persönliche Veränderung ankündigt, wie sie dann einen Bungalow verlässt und ein Haus betritt. Während sie in die erste Etage läuft, entledigt sie sich aller Kleider. Kurz darauf kommt eine Teenagerin, die wir später als Taras Tochter Kate kennenlernen, ins Haus, hört laute Musik, beendet ihr Telefonat und begrüßt dort die Frau, die sich uns als Tara vorgestellt hatte, als T. T hat Taras Kreditkarten geklaut und ist nun eine oversexte Teenagerin, die mit permanenten Hinweisen und Anspielungen auf Sex, den sie möchte, und durch ihre aufreizende Kleidung provozieren will. Schnell werden die weiteren Hauptfiguren eingeführt. Marshall, Taras Sohn, und Max, ihr Ehemann, der Tees Verhalten eher nachsichtig amüsiert betrachtet. Als Taras Schwester Charmaine eintrifft und die Situation als Unglück betrachtet, erklärt ihr Marshall, dass sie eigentlich alle T am meisten mögen.
Tara leidet unter einer dissoziativen Identitätsstörung, hierzulande auch als multiple Persönlichkeitsstörung bekannt. Bei dieser Störung bilden die Betroffenen zahlreiche unterschiedliche Persönlichkeiten, die abwechselnd die Kontrolle übernehmen. Dabei können sich die Betroffenen meist nur schemenhaft an die Erlebnisse ihrer anderen Persönlichkeiten, hier Alters genannt, erinnern oder erleben sie gar als Handlungen einer anderen Person. Als Ursache wird eine posttraumatische Belastungsstörung, insbesondere nach Missbrauch in der Kindheit, vermutet. Allerdings ist umstritten, ob es sich also um eine echte Störung handelt oder ob die Krankheit iatrogen, also vom Arzt erzeugt, oder nur ein kulturelles Phänomen ist. Häufig treten bei von DID betroffenen Personen Folgestörungen auf. Depressionen, Suchterkrankungen, psychosomatische Störungen und Angst.
United States of Terror ist eine Drama-Comedy. Hier wird eine Persönlichkeitsstörung von den meisten als exzentrisch toleriert. Setting der Serie sind die Vorstädte von Kansas City, gerade groß genug, um nicht als die gestörte Familie aus dem öffentlichen Leben ausgegrenzt zu werden.
Produziert wird die Serie von Steven Spielberg, der als Drehbuchautorin Diablo Cody verpflichtete. Diablo Cody, eigentlich Brooke Bussy, die für ihr Drehbuch zum großartigen Film Juno 2007 einen Oscar gewann, schrieb hier erstmals für ein Serienformat. In einem Interview bekannte sie, wie schwer ihr dies fiel. Nicht zuletzt deshalb ist die Serie unglaublich komplex. In feministischen Kreisen ist sie manchmal aufgrund ihrer Vergangenheit als Stripperin und für ihr darüber geschriebenes Buch umstritten, weil ihre Arbeit in der Sexindustrie ihren jetzigen Erfolg zu schmälern scheint bzw. negativ konnotiert. Melissa Silverstein vom Woman in Hollywood Blog verteidigt jedoch Diablo Cody. Zitat: Sie steht zu sich und ihren Überzeugungen und für Frauen und Feminismus. Wer sonst in Hollywood bekennt sich so öffentlich und stolz, Feministin zu sein und dass alles, was sie tut, mit Feminismus durchdrungen ist? Lasst mich überlegen. No one. Zitat Ende.
Tara Cracksons verschiedene Persönlichkeiten, von denen einige erst später enthüllt werden, sind grotesk überzeichnet und selten sympathisch. Neben T, der oversexten Teenager-Persönlichkeit, gibt es noch Alice, Buck, Shoshana Schönbohm, Chicken und Gimmy. Wenn Tara in Stresssituationen gerät, mit denen sie nicht umgehen kann, übernimmt eines ihrer alter Egos.
Alice scheint direkt aus den 50er Jahren zu stammen, adrett gekleidet, perfekt in Haushaltarbeit, kochen und backen und täglich betend. Sie wünscht sich ein Kind von Max, den sie zwar als Ehemann kennt, dabei aber Kate und Marshall nicht als ihre eigenen Kinder sieht. Max hat allerdings eine Absprache mit Tara, nur mit ihr zu schlafen, nicht mit ihren Persönlichkeiten. Besonders verstörend wird Alice, als wenn das Putzen nicht genug wäre, wenn sie Kate den Mund mit Seife auswäscht. Kein Wunder, dass Kate Alice hasst.
Buck hingegen ist der einzige Mann in der Gruppe der Alters. Große Brille, kettenrauchend, trinkend, Vietnam-Veteran. Damit erklärt Buck auch, warum er keinen Penis mehr hat, der wurde ihm nämlich weggeschossen. Er ist auch die einzige homophobe Persönlichkeit, ein harter Kontrast zu Tara, die Marshall sehr liebevoll begegnet. Gleichzeitig kann Buck Kate und Marshall körperlich verteidigen, auf eine Art und Weise, die Tara nicht möglich wäre. Und egal wie abstoßend er daherkommt, gemeinsame Bowlingabende oder Ausflüge auf die Shooting Ranch sind willkommene Abwechslungen im irren Familienalltag. T, Alice und Buck, die extremste Stereotype darstellen, werden erst durch die Begegnungen und Interaktionen mit anderen nuanciert.
Die Beziehungen zwischen Tara, ihren Alters und ihrer Familie sind komplex und gestalten sich zunehmend schwieriger. Der 14-jährige Marshall, dessen Homosexualität von Anfang an klar ist, also ohne Coming-out-Geschichte auskommt, ist ein ruhiger Junge, der in der Vergangenheit, seien es Kinofilme oder Musik, schwelgt. Als T, Taras Teenager-Alter-Ego, jedoch Jason verführen will, den ersten Jungen, den er geküsst hat, brennt er Taras Refugium, einen kleinen Bungalow, nieder. Marshall hatte Jason in einer christlichen Jugendgruppe kennengelernt, in der die Mitglieder bei Performances Sex zwischen Unverheirateten und Homosexualität als Todsünden und Vorboten der Apokalypse darstellen. Später wird Jason ein Mädchen daten und damit Zeiten repräsentieren, in denen Homosexualität nach außen hin nicht oder nur schwer gelebt werden konnte. Im Gegensatz dazu kann Marshall mit den lauten offensiv auftretenden Schwulen an seiner Schule nicht viel anfangen und wendet sich seiner Freundin Courtney zu. Nachdem beide Sex hatten, stellt sie Jasons Counterpart dar, indem sie davon ausgeht, dass Marshall sie ja trotzdem heiraten könnte.
Auch Kates Beziehung zu Tara und ihren verschiedenen Persönlichkeiten wird schwieriger. Sie arbeitet zeitweise in einem Diner. Sie verklagt ihren Chef ohne Erfolg auf Schadenersatz wegen sexueller Belästigung und muss vor dessen Stalking fliehen. Nachdem sie bei einer Schuldeneintreibungsagentur eine der Schuldnerinnen als Künstlerin und Comicautorin identifiziert hat und sich mit ihr anfreundet, drehen beide zusammen Videos mit Kate als Princess Valhalla Hawkwind. Bei einer Comic-Convention lernt sie, dass sich Geld damit verdienen lässt, wenn sie als ihr Comic-alter Ego via Skype post und Männer bereit sind, eine Menge Geld zu zahlen, wenn sie sich mit ihren Hotpants auf einen Kuchen setzt und dabei überrascht schaut. Als Marshall sie fragt, ob das denn nicht Prostitution wäre, antwortet sie: Wenn es Prostitution ist, dass ich etwas tue, um etwas zu bekommen, sind alle Frauen Nutten.
Max, Taras Ehemann, scheint unendliche Geduld zu besitzen. Er unterstützt Tara bei ihren Versuchen herauszufinden, wodurch es zur dissoziativen Persönlichkeitsstörung kam und begleitet sie zur Therapie. Allerdings bricht auch seine freundliche Fassade kurz, als Pammy, eine Kellnerin, mit Tara als Buck ihre erste lesbische Beziehung eingeht und dies enthüllt wird. Tara erfährt ihrerseits von dieser Beziehung, als sie früh in Pammys Bett erwacht, in das sie als Buck ging und flieht nach Hause. Als sie später als Tara zu Pammy geht, um mit ihr zu sprechen, scheint ihr jedoch eine lesbische Beziehung unmöglich. Eine öffentliche Liebeserklärung von Pammy lässt dann Max ausflippen und er schlägt einen ehemaligen Geschäftspartner zusammen.
Alle alter Egos scheinen zur Familie zu gehören. Tara befallen aber immer häufiger Zweifel an ihrer Zugehörigkeit. Nach 17 Jahren Ehe fühlt sie sich weniger begehrt und hat mit den Transformationsprozessen ihrer Familie eigentlich genug zu tun. Nicht ganz klar wird, ob Taras unterschiedliche Persönlichkeiten Teile ihrer ganzen Persönlichkeit sein sollen oder ob sie eher dafür stehen sollen, dass nie alle Teile einer Persönlichkeit berücksichtigt werden oder als Sinnbild für die verschiedenen Rollen, die wir selbst darstellen müssen, je nachdem, in welchem Umfeld wir uns befinden. Toni Collette, die Tara und ihre Persönlichkeiten darstellt, scheint sogar ihre Physis zu verändern, wenn sie die verschiedenen Rollen einnimmt. Zu Recht hat sie dafür mehrere Preise gewonnen.
United States of Terror lässt uns verwirrt zurück. Neben vielen Erzählsträngen, die, egal wie komplex und schwierig Zusammenhänge dargestellt werden, selten eine gewisse Leichtigkeit, Comedy, eben missen lassen, sind viele Widersprüche enthalten, die Stereotypisierung der Alters zu stark, die Geschichte der Entstehung der Alters noch nicht vollständig geklärt. Genug Stoff für die dritte Staffel, die am 28. März startet.
Open up the sky, this mess is getting high. It's windy and our family needs a ride.
Renegades in Outer Space, Firefly und der US-amerikanische Frontier-Mythos. High Noon im Tal des Todes. Auf der einen Seite eine Bande berittener Outlaws, auf der anderen Malcolm Reynolds und Saul Washburn. Der geplante Deal zwischen den beiden Parteien platzt, die Revolver werden gezogen, beim Schusswechsel stirbt die Hälfte der Bande, Malcolm und Saul bemächtigen sich zweier Pferde und fliehen. Nächste Szene. Ein Raumschiff landet in der Steppenlandschaft und nimmt die beiden Flüchtenden auf.
Wie jetzt? Revolver und Pferde oder Raumschiffe und Laserkanonen? Beides, denn die Rede ist natürlich von Firefly, der Science-Fiction-Western-Serie von Joss Whedon. Der hatte mit Buffy und Angel zwei sehr erfolgreiche Konzepte vorgelegt und wurde daher 2002 vom Fernsehsender Fox für den Entwurf einer neuen Serie engagiert. Leider erkannte Fox den Reiz und die Originalität des Ergebnisses nicht an und verschlammte unter anderem die Fernsehpremiere, indem er statt des Pilotfilms von Firefly entgegen der Handlungslogik die zweite Folge ausstrahlte. Die Einschaltquoten erfüllten schließlich nicht die Erwartungen des Senders, sodass die Serie nach dem Motto Masse statt Klasse bereits mitten in der ersten Staffel abgesetzt wurde. Shame on you, Fox, und mit HBO wäre das nicht passiert. Und wir warten weiterhin sehnsüchtig auf eine Art HBO-Sender für Science Fiction.
Zurück zur Handlung von Firefly. Im 26. Jahrhundert hat die Menschheit ein entferntes Sonnensystem kolonialisiert, dessen zahlreiche Planeten und Monde wurden durch Terraforming bewohnbar gemacht. Die zentralen Planeten sind hochtechnisiert und entwickelt. Sie werden von einer starken Staatsmacht, der sogenannten Allianz, regiert und kontrolliert. Auf den äußeren Planeten und Monden aber hat diese Regierung wenig bis kaum Einfluss. Zwar führte die Allianz 6 Jahre vor Handlungsbeginn siegreich einen Vereinigungskrieg gegen die bis dato unabhängigen Welten, doch dienen die entlegenen Gebiete des Sonnensystems weiterhin als Rückzugsgebiet für ihre Gegner oder auch diejenigen, die von ihr einfach nur in Ruhe gelassen werden wollen. Eine Mischung von Outlaws, Mafiosi, Pionieren und Abenteurern, deren Gesellschaft ganz eigenen Regeln gehorcht. Da in diesen abgelegenen Gebieten der Technisierungsgrad relativ gering ist, wird dort noch zu weiten Teilen auf menschliche und tierische Arbeitskraft zurückgegriffen. Die Verhältnisse erinnern an Darstellungen des Westens der USA zu Siedlerzeiten im Western. Der Hauptcharakter der Serie, Malcolm Reynolds, kämpfte im Unabhängigkeitskrieg. Eine deutliche Anspielung auf den amerikanischen Bürgerkrieg auf der Verliererseite. Nun ist er Captain eines kleinen und veralteten, aber unabhängigen Transportschiffes der Firefly-Klasse, der Serenity. Er und seine Crew versuchen, durch kleine Transportaufträge und Gaunereien zu überleben.
Der Mix aus Western und Science-Fiction mag gerade für europäische Zuschauerinnen und Zuschauer ungewöhnlich erscheinen. Für die US-amerikanische Science-Fiction ist diese Verbindung jedoch nicht ungewöhnlich, sondern im Gegenteil konstitutiv, zumindest was das Subgenre der Space Opera betrifft. Denn in den USA verbanden sich seit eh und je Raumfahrtfantasien mit dem Frontier-Mythos.
Der Frontier-Mythos war der Motor der US-amerikanischen West-Expansion des 19. Jahrhunderts. Die Frontier, also Grenze, bedeutete die Grenze der Zivilisation, die es immer weiter auszudehnen galt. In dessen Zentrum stand die Besiedlung und Befriedung des Frontierland. Damit verbunden ist die Vorstellung einer Gesellschaft, die gewissermaßen gerade erst angefangen hat, der alle Möglichkeiten und Chancen offenstehen. Der Frontier-Mythos prägte bedeutend amerikanische Werte wie Pioniergeist, Aktivismus, Individualismus und Patriotismus, aber auch einen stark religiös verankerten Technik- und Fortschrittsoptimismus. Letztendlich liegt das spezifisch US-amerikanische Selbst- und Sendungsbewusstsein hierin begründet.
Die frühe US-amerikanische Science-Fiction nun hatte um 1890 einen Verlust zu verarbeiten, den der Closing of the Frontier. Mit dem Ende der Erschließung des westlichen Grenzgebietes stieg die Zahl an Raumfahrtliteratur in den USA signifikant an. Allein dies deutet bereits darauf hin, dass die mit dem Grenzland verbundenen Wünsche und Sehnsüchte nun auf den Weltraum projiziert wurden. Eine ehedem horizontale Grenze richtete sich nun in die vertikale. Der Medienwissenschaftler Georg Seeseln bezeichnete daher auch einmal den US-amerikanischen Astronauten als die Fortführung des Westmannes im All, der von Planet zu Planet zieht, wie der Cowboy von Wasserstelle zu Wasserstelle.
Gene Roddenberry, Schöpfer des Star Trek-Universums, schwebte bei der Konzeption von Raumschiff Enterprise denn auch ein Wagon Train to the Stars vor. Dessen Intro, wie auch noch das seines Nachfolgers Star Trek The Next Generation, beginnt dementsprechend mit folgenden Worten.
Space, the final frontier.
Firefly hat diese Grundlagen US-amerikanischer Space Opera explizit gemacht. Und auch sonst bietet die Serie einiges an Innovationen, an denen sich nachfolgende Serien wie zum Beispiel Battlestar Galactica orientierten und die Firefly zu einem modernen oder eben auch postmodernen Klassiker des Science-Fiction-TV machten.
Neben den natürlich vorhandenen futuristischen Gadgets bietet der Genre-Mix einiges an Retro-Technik und archaischer Ausstattung. Die dadurch erzeugte Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen bezieht sich dementsprechend auch auf die Darstellung sozialer Ungleichheitsverhältnisse. Futuristische Megastädte präsentieren sich neben ärmlichen Siedlungen. Daneben sind starke asiatische Einflüsse erkennbar, Viele Charaktere tragen Kimonos und auf den Handelsposten wird vornehmlich asiatisches Essen angeboten. Gesprochen und geschrieben wird ein Mix aus Englisch und Chinesisch, wobei Letzteres zugunsten des Zuschauerverständnisses zumeist auf Fluch- und Kraftausdrücke beschränkt bleibt.
Natürlich nicht zu vergessen sind die sympathischen Charaktere der Firefly Crew, die auch hinsichtlich des Gender Trouble einiges zu bieten haben. Zu nennen wären neben der raubeinigen ersten Offizierin Zoe Washburn und der hippiesken Schiffsmechanikerin Kaylee Fry auch die kontroverse Figur der Inara Sarah, einer sogenannten Companion. Im Firefly-Universum ist das Kurtisanenwesen akademisch institutionalisiert. Ihre Angehörigen stellen in der Western-Gesellschaft hoch angesehene Persönlichkeiten dar, für deren Begleitung Mann oder Frau sich bewerben muss.
Viele Konventionen der Science-Fiction wie auch des Westerns werden konsequent durch den Kakao gezogen. Menschen, die an Außerirdische glauben, werden als hinterwäldlerische Schwachköpfe betrachtet. Die Kuhherde, die als Frachtgut von einem Planeten zu einem anderen gebracht werden soll, scheißt den gesamten Laderaum zu. Ein klassisches Duell wird von Malcolm durch einen völlig unehrenhaften Faustschlag beendet.
Und zu guter Letzt gibt es natürlich zig Geschichten, die den Heroismus des einsamen Westmannes gründlich konterkarieren. Am schönsten zeigt sich dies in der Folge Janestown. Jane Cobb, angeheuerte Söldner in der Firefly-Crew, recht einfach gestrickt, egoistisch und nur auf das Recht des Stärkeren setzend, wird durch ein gründliches Missverständnis zum Robin Hood einer kleinen Gemeinde am Rande des Universums erkoren, inklusive Heldenstatue und Heldenpoem. Jane, the man they call Jane. He robbed from the rich and he gave to the poor. Stood up to the man and he gave him what for. Our love for him now ain't hard to explain. The hero of Canton, a man they call Jane. Now Jane saw the mutter's backs breaking, and he saw the mutter's lament, and he saw that magistrate taking every dollar and leaving 5 cents. They said, you can't do that to my people. You can't crush them under your heels. Jane strapped on his hat and in 5 seconds flat stole everything Boss Higgins had to steal. He robbed from the rich and he gave to the poor. Stood up to the man and he gave him what for. Our love for him now ain't hard to explain. The hero of Canton, the man they call Jane. Now here is what separates heroes from common folk like you and I. The man they call Jane, he turned round his plane and let that money hit sky. He dropped it onto our houses. He dropped it into our yard. And the man they called Jane, he turned out his plane and headed out for the stars. He robbed from the rich and he gave to the poor. Stood up to the man and he gave him what for. Our love for him now ain't hard to explain. The hero of Canton, the man they call Jane.
We're just happy to be doing good work.
Dies waren
Luna Loop, Miss Goldie
und Umgard Lumpini mit
Previously.
Dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch.
Previously.
Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.